Es ist ein Montagabend, ein regnerischer Montagabend hier in Köln.
In Köln regnet's.
In Köln hat es gerade dolle geregnet.
Wie viel Grad hat's bei euch?
Also heute Morgen war -3 Grad. Da sind mir die Hände auf dem Fahrrad fast abgefallen, du. Das war richtig tragisch.
Ja.
Aber um jetzt eure Herzen und Ohren mit schönen Harry Potter Sachen zu wärmen, starten wir direkt in die neue Folge Kopfkino. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast-Projekt. An dem Mikrofon, wie immer, mein werter Co-Moderator, Janik, guten Abend.
Guten Abend. Und auf der anderen Seite, der eine sehr, sehr schöne Anmoderation gemacht hat, die er ja gleich mal so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Kleiner Fun Fact: Eine Sekunde davor kam der Punkt, wie fange ich jetzt an? Mit dem ja nicht schlecht gemacht, mein geschätzter Kollege Inos Rakumo.
Guten Abend. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden nach einem doch recht eindeutigen Instagram-Battle, ob wir Harry Potter oder Herr der Ringe schauen sollen. Dazu gleich vielleicht nochmal ganz kurz mehr. Aber erstmal jetzt die Frage, wie immer, Janik, wie geht's dir?
Es ist ein Montag. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge darüber geredet, was wir lieber mögen. Montags aufnehmen, also so eine klassische unter der Woche Aufnahme oder entspannter am Wochenende. Ich bin ein bisschen kaputt. Ich freue mich aber sehr auf die Folge, weil es so verknüpft ist mit so vielen Erinnerungen, so viel Nostalgie und ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele, wenn ich sage, Harry Potter geht immer und Harry Potter geht auch am Montagabend. Deswegen von dem her geht es mir gut. Wie geht's dir?
Das hast du sehr schön gesagt. Harry Potter geht tatsächlich immer, ob Buchform oder Filmform. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe Urlaub gerade.
Oh, geil.
Heute und morgen noch. Also wenn ihr das hört, sitze ich wieder am Laptop und arbeite.
Aber das ist geil, so eine kurze Woche, so nur Mittwoch, okay, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann hast du den Mittwoch, ja okay, der Mittwoch ist natürlich kacke, weil man ist so im Urlaubsmodus noch und dann Donnerstag denkst du ja, mein Gott, es ist schon Donnerstag, dann kriege ich wohl noch rum und Freitag ist Freitag.
Freitag ist Freitag und Mittwoch, sagen wir mal ehrlich, Mittwoch werde ich einfach nur damit zu tun haben, meine E-Mails irgendwie zu checken und Termine anzunehmen oder abzulehnen, die jetzt reingekommen sind. Also habe ich eigentlich nur den Donnerstag. Von daher, ich habe heute relativ viel geschafft. Ich bin erstaunlicherweise mit den Weihnachtsgeschenken schon sehr weit. Ich würde jetzt mal prozentmäßig sagen, ich habe schon 90%.
Ach, fuck, ich hab null.
Ja, ich tatsächlich, mir wurde letztens gesagt, ich setze Leute damit unter Druck, wenn ich ständig darüber rede, dass ich schon fast alle Weihnachtsgeschenke habe.
Ja, weil es macht einem ein schlechtes Gewissen. Man denkt so, warum bin ich nicht so? Warum kann ich nicht so
Ja,
organisiert sein?
du hattest keinen Urlaub. Das ist das nämlich. Ich habe meinen Urlaub, einen Großteil meines Urlaubs mit zugetan, Geschenke zu kaufen.
Ja, man kann ja nichts anderes machen. Man kann aber natürlich noch was anderes machen und zwar unseren Podcast dann hören. Und den könnt ihr auf ganz unterschiedliche Wege hören. Den könnt ihr hören über Spotify, Deezer, Apple Podcast, über SoundCloud bei unseren geschätzten Kollegen von 4001 Reviews, Film-Reviews. Da werden wir auch immer von denen draufgepackt. Das freut uns wirklich sehr. Ihr könnt uns anhören über einen RSS-Feed oder über Podigee. Und am liebsten mögen es natürlich, wenn ihr uns noch überall folgt, wo wir so sind. Weil, denn da bekommt ihr auch mit, wenn wir mal so einen Film zur Auswahl stellen. Wir machen das nämlich jede Woche, indem wir zwei Filme meistens gegenüberstellen. Und letzte Woche war es eben Harry Potter oder Herr der Ringe als sozusagen Kampf der Giganten. Ich dachte
Haben wir
tatsächlich,
gedacht.
ja, ich dachte, es wird knapper. Und ich glaube, ich habe es nicht direkt im Kopf, aber maximal drei oder vier Leute haben für Herr der Ringe abgestimmt, der Rest für Harry Potter. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, ein paar mehr Leute feiern auch noch Herr der Ringe, aber es zeigt halt einfach wieder, dass Harry Potter das Nonplusultra ist. Das heißt, falls ihr da demnächst mal mitmachen wollt und so ein bisschen Einfluss haben wollt auf dieses ganze Projekt hier, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, auf Twitter. Und gerne auch auf Letterboxd, ist ein Filmtagebuch, da schreiben wir mal nieder, welchen Film wir so gesehen haben. Und wenn ihr uns noch was schreiben wollt, wie gesagt, gerne über die ganzen Social Media Kanäle, ansonsten über unsere Geschäfts-E-Mail, kopfkinopodcast@gmail.com.
Sehr gut, Janik.
Ich mache
wirklich.
mich.
Du wirst nach einem Jahr wirst du langsam wächst in die Rolle, wächst du gut in die Rolle rein. Nee, aber ja, da habe ich tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich fand es sehr spannend, mal zu sehen, wer denn, also nicht wer denn alles für was stimmt, aber wie viele Leute doch für Harry Potter gestimmt haben. Und dann nochmal so zu sehen, dass das wohl in unserer Generation ein weitaus größeres Ding ist als Herr der Ringe. Ist jetzt natürlich keine repräsentative Umfrage gewesen, aber
mitnichten.
Es war schon sehr spannend. Und dann war es auch sehr interessant, eure Antworten zu sehen, bezüglich welchen Film wir denn schauen sollten. Ja. Weil das war eigentlich, also ich glaube, abgesehen von den Leuten, die jetzt alle Filme geschrieben haben,
war das relativ gut
gestreut. Und wir haben uns dann für den beliebtesten Film entschieden, nämlich Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Der wird heute besprochen.
Dazu später mehr. Niemals. Wir sprechen über Harry Potter, der Orden des Phönix, Teil 5. Der wurde mit einer Stimme, glaube ich, war der im Vorsprung. Ansonsten war ganz, ganz viel der Dritte. Der Einser natürlich, klar. Mhm. Aber auch erstaunlicherweise Teil 6, den habe ich immer das Gefühl, dass der so ein bisschen untergeht. Aber gefühlt so 3, 5 und 1 sind die bei euch zumindest am besten ankommen. Und heute geht es um der Orden des Phönix.
Genau.
Bevor wir aber damit anfangen, über den Film zu reden und was vielleicht auch Harry Potter für uns beide bedeutet, natürlich wieder eine kleine Anfangsrubrik, um euch ein bisschen reinzuholen in das Thema. Und diesmal wieder mit bisher meine Lieblingsrubrik eigentlich, entweder oder. Und jetzt in der Harry Potter Edition. Und diesmal habe ich mich vorbereitet, beziehungsweise ich habe mir 3 entweder oder Fragen rausgesucht, mir überlegt und werde sie jetzt dir, Enos, du bist natürlich völlig unvorbereitet, stellen. Mhm.
Ich bin gespannt.
Ich fange mit der einer Frage an, auf die ich mich sehr freue. Harry Potter, Bücher oder Filme?
Das ist eine Frage, die kann man nicht so einfach beantworten. Also wenn ich jetzt einen endlos großen Sack an Zeit mitgebracht habe, würde ich in erster Linie, glaube ich, Bücher sagen, weil ich diese ganze Welt, die da irgendwie gefühlt bis ins kleinste Detail irgendwie erzählt wird, schon irgendwie sehr, sehr schön finde. Wenn ich das jetzt kondensiert schnell mal irgendwie in einer Woche durchhaben will, dann würde ich sagen, entscheide ich mich für die Filme. Wenn du jetzt aber eine endgültige Antwort von mir hören willst, du sagst, du musst dich jetzt für eins entscheiden, würde ich, glaube ich, tatsächlich, ich würde die Bücher nehmen, weil da hat man einfach mehr Stoff, man kann sich mehr vorstellen, so man taucht irgendwie noch einen Ticken tiefer in die Welt ein und kann die Welt sich so ein bisschen bauen, auch von dem, wie sie aussieht, wie sie sich anhört und so weiter und so fort, nach den eigenen Vorstellungen. Deswegen Bücher.
Alles klar. Meine Antwort natürlich bleibt verborgen. Zweite Frage. Die wird einfach bei dir, das weiß ich. Gryffindor oder Slytherin?
Das ist ein schwieriges Wort.
Ja.
Slytherin.
Klar.
Eins einfach, weil ich bilde mir ja viel auf diesen Test ein, den man auf der offiziellen Harry Potter-Seite machen kann. Ich habe ihn einmal gemacht und zur Enttäuschung und Überraschung aller kam bei mir nicht Hufflepuff raus, sondern Slytherin. habe mir dementsprechend auch all den Merch geholt. Also,
du hast eine Tasse, glaube ich,
Slytherin Krug. Ja, der habe ich erst dieses Wochenende eine schöne Portion Glühwein getrunken. Ehrlich? Und auf meiner Jeansjacke ist ein Slytherin-Patch drauf. Man könnte jetzt natürlich sagen, mach den Test doch nochmal und guck, was bei rauskommt, aber sehe ich nicht, dass das passiert. Meine Identität fußt darauf, dass ich ein Slytherin bin. Und deswegen, Gryffindors sind cool, gibt viele coole Leute in dem Haus, aber ich muss mich mit Slytherin zufrieden geben. Also, ja.
Bei mir wäre es übrigens, ich glaube, Ravenclaw geworden.
Gutes Haus.
Ich weiß gar nicht, wer ist nochmal in Ravenclaw? Ist da hier mein guter
Luna Lovegood.
Okay, die fand ich immer ein bisschen komisch, aber Cedric Diggory war Hufflepuff, oder? Nee, war der
Chris. Cedric Diggory war Hufflepuff.
Ah ja.
Genau. Seine Freundin war Ravenclaw, Cho Chang.
Oder wie Cold Mirror sagen würde, alle unwichtigen Nebencharaktere gehen zu Hufflepuff. Naja, letzte Frage, entweder oder. Wer ist schlimmer, Voldemort oder Dolores Umbridge?
Ja, das ist natürlich eine schöne Brücke gebaut zu dem Thema heute. Also ich würde jetzt erstmal sagen, auf so einem globalen Level, was verursachte Tode und Qual angeht, da kann Dolores Umbridge Voldemort nicht das Wasser reichen. Ich finde tatsächlich Dolores Umbridge aber, also auch wenn ich Voldemort schlimm finde, jetzt mal von den Sachen weg, die er getan hat, jetzt mal nur auf Charakterebene, sage ich mal, finde ich Lord Voldemort fast noch irgendwie so, also ich finde ihn irgendwie auch cool, so wie der halt ist als Charakter, wie Ralph Fiennes den auch spielt zum Beispiel. Aber Dolores Umbridge, die finde ich einfach so gruselig, weil die ist so, die wirkt so, wenn du die siehst, dann denkst du, es ist einfach so eine bisschen schrullige Katzenoma. Mhm. Aber die ist so bitterböse, ja. Die ist so unglaublich böse und die ist, das ist dieses unterschwellige Böse, dass sie dich anlächelt, während sie dir 30.000 Messerstiche in den Brustkorb reinhaut. Und deswegen würde ich hier mit Dolores Umbridge gehen.
Herrlich. Es wirkt nämlich manchmal auch, als ob sie kein Gewissen hat. Und bei Voldemort wissen wir wenigstens so eine kleine Hintergrundgeschichte mit Tom Riddle, dass er eigentlich ein ganz netter Typ eigentlich war, der irgendwie immer auf die falsche Spur gelenkt wurde. Wenn ich es so richtig in Erinnerung runterbrechen kann.
Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, ob das mal ein netter Typ war. Ich glaube, der war von Anfang an ziemlich schwierig.
Ja, ich glaube, er hätte der so einen coolen Mentor gehabt, weißt du, der mal so gesagt hat, hey, komm, Tom, wir zwei gehen noch eine Baseball spielen heute
Mittag. Dumbledore war doch dabei, aber der hat irgendwie, ist nicht zu dem Kind durchgedrungen. Aber ich verstehe, was du meinst.
Dumbledore ist noch andere Dings, ob der wirklich so ein cooler Typ ist.
Das stimmt natürlich.
I doubt it. Cool, entweder oder Fragen in der Harry Potter Edition.
Sehr viel Spaß gemacht.
Ich finde es auch, da kann man einfach, allein bei der Frage Bücher oder Filme, könnte man Stunden drüber reden einfach.
Das stimmt.
Aber ja, das nur zu Beginn, denn jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil, zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Man muss aber, glaube ich, vorher einmal drüber reden, was diese Filmreihe für uns beide bedeutet. Wir wissen jetzt, was wir schon ein bisschen rausgefunden haben, es ist einfach ein unglaubliches Generation-Ding. Ich glaube, es schauen ganz, ganz viele auch zur Weihnachtszeit. Aber was bedeutet für dich jetzt ganz speziell das Harry Potter-Universum?
Also ich finde, das Harry Potter-Universum ist erstmal ein beeindruckendes Literaturwerk irgendwie. Ja. Also man könnte es natürlich verschreien als irgendwie Jugendliteratur, so, aber ich finde, das ist tatsächlich viel, viel mehr. Und egal, wie sehr man J.K. Rowling jetzt kritisieren möchte, und ich zähle mich auch zu den Leuten, die sie kritisieren, aufgrund ihrer jüngsten Aussagen, aber sie hat halt da schon was sehr, sehr Großes und Einzigartiges geschaffen irgendwie. Das, finde ich, kann man schon so sagen. Und was Harry Potter noch so für mich bedeutet, ich finde, es ist auch irgendwie so, keine Ahnung, das ist, fühlt sich auch, ich habe das ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal hier in diesem Podcast erzählt habe, aber in der Radiosendung hatte ich es, glaube ich, mal gesagt, dass bei Simpsons habe ich das manchmal, dass ich das so gucke und dann, das gibt mir so ein Gefühl von zu Hause, weil ich das früher als Kind immer geguckt habe. Und auch wenn ich Harry Potter als Kind nicht geschaut habe so und da gelesen habe, so exzessiv wie andere, ist es bei Harry Potter ähnlich, weil man kennt die Welt irgendwie, man kennt die Leute, man fühlt sich da zu Hause. Und wenn man das guckt oder liest, ist man halt für diesen Zeitraum auch wieder zu Hause und kann den Sorgen des Alltags entfliehen, wenn man das jetzt so sagen möchte. Ja. Und wenn ich jetzt mal so dran zurückdenke, was meine erste Begegnung mit Harry Potter war, das war, glaube ich, viel später als bei anderen. Also ich war jetzt nicht eins dieser Kinder, das sich verkleidet hat und dann vor dem im Buchladen stand, weil das, keine Ahnung, bei mir war Harry Potter tatsächlich nicht so präsent. Ja. Das erste Mal bewusst mit den Büchern beschäftigt, habe ich mich tatsächlich im Deutschunterricht, weil wir da den ersten Teil gelesen haben.
Das ist eine verdammt coole Aktion eurer Deutschlehrer oder Deutschlehrerin.
Es war eine Deutschlehrerin und die wir haben halt den Teil gelesen, ein paar Szenen nachgespielt. Ich musste Onkel Vernon spielen, fand ich nicht so cool, aber.
What? Hattest du da Mitspracherecht oder war das so?
Nee, ich hatte kein Mitspracherecht. Das war, ich wurde einfach in die Rolle reingedrückt, hab's aber auch gut gemacht.
Ja, das glaube ich.
Bin hart mit Harry umgegangen auf jeden Fall. Und das war so der erste bewusste Berührungspunkt. Dann natürlich, wie wahrscheinlich jeder andere auch, Harry Potter und ein Stein von Cold Mirror, also Klassiker, die in Deutschland wahrscheinlich auf einem Level mit Harry Potter und Stein der Weisen sind. Genau, und dann, als der erste letzte Teil rauskam, also 7.1, da wurde mein Interesse nochmal so richtig geweckt. Und da habe ich tatsächlich nochmal alle Bücher durchgelesen. Und als ich dann irgendwann mal in London Urlaub gemacht habe, habe ich auch diese Studiotour gemacht und habe ein Butterbier getrunken und habe mir diese Kulissen und diese Props und alles angeschaut und bin da voll in diese Welt versackt und habe da, glaube ich, auch mehr als eine Träne vergossen, als ich da war, weil es wirklich einfach wunderschön war. Von daher bin ich ein bisschen später in das Harry Potter-Universum eingetaucht, aber dann umso heftiger. Sozusagen.
Wenn ihr wissen wollt, ganz exklusiv wissen wollt, wie wirklich so ein Butterbier schmeckt, dann müsst ihr tatsächlich jetzt bis zum Ende anhören, denn es verrät Enos ganz am Ende. Und es ist eigentlich ganz witzig, Enos, denn ich war genau so ein Kind, das sich für 12.12 Uhr vor der Bücherei als Harry Potter verkleidet hat. Da gibt es ein Foto von mir mit einer Perücke, einer Narbe, also einem Blitz auf der Stirn, einem Umhang, Besen und ich glaube sogar, ja, der hat irgend so ein Kuscheltiereule, ich weiß es nicht mehr. Aber ich stand da nachts um 11 als kleiner Stöpsel und habe mir den neuen Harry Potter Band geholt. Ob es jetzt 2, 3 war, ich weiß nicht mal, welcher Teil das war. Das war auf jeden Fall ein großer Teil meiner Kindheit, auch die Hörbücher. Habe, glaube ich, Teil 1 und Teil 2 nicht im Kino gesehen. Bin erst bewussten Kinofilm im Harry Potter Universum, da war Teil 3. Da war ich, glaube ich, mit einem Kumpel zum Geburtstag drin. Natürlich dann Teil 4, da war ich dermaßen verliebt in Hermine Granger, als sie die Treppe runtergelaufen ist beim Weihnachtswinterball. Es ist einfach, naja. Und dann klar, die ganzen restlichen natürlich auch. Mir ist aber aufgefallen, das war damals ein richtiges Happening. Also das war so eine Sache, da haben sich alle drauf geeinigt, da haben alle drauf gefiebert, als der 7. rausgekommen ist oder Teil 7 oder Teil 8 im Kino jetzt oder auch Teil 7 als Buch, da hat jeder gefühlt drüber geredet, wer wird überleben? Voldemort, Harry Potter oder beide sogar gar nicht. Und sowas gibt's irgendwie nicht mehr. Also das letzte Mal vielleicht bei Game of Thrones, aber das würde ich jetzt komplett mal weglassen hier. Aber das ist irgendwie so eine Sache, es verbindet ganz, ganz viele Leute und ich finde, du hast es perfekt runtergebrochen, auch für ganz, ganz viele, glaube ich, es ist wie nach Hause kommen. Es ist ein Stück weit Tradition und wenn man es anguckt und die ersten Klänge hört vom Soundtrack, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Wie hieß denn nochmal der Typ, der den Soundtrack gemacht hat? Ich find's gleich.
John Williams hat die ersten paar, glaube ich, gemacht. Ja, dann John Williams. Und danach kam Nicholas Hooper. Genau,
wenn die ersten Töne von dem Theme kommen, das ist einfach...
Ja, da bist du drin.
Da bist du drin. Und das fehlt mir so ein bisschen bei den neueren Teilen, also hier Newt Scamander, da fehlt mir komplett der Charme. Da bin ich tatsächlich raus. Ich mochte beide Teile nicht so sehr. Ich fand die zu gekünstelt, zu allein das Wort Muggels umgewandelt in Nomads hat mich so gestört, dass ich auch nicht weiß, ob ich Teil 3, Teil 4 etc. weiter gucke. Ich werde es wahrscheinlich machen, aber ich werde mich beschweren. Naja. Das nur als kleine Vorgeschichte. Wichtig ist, bevor wir jetzt, glaube ich, mehr ins Detail gehen zu Harry Potter und der Orden des Phönix, wir beide sind, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, wir sind keine richtigen Potterheads. Also wir sind jetzt nicht die, die irgendwie jedes Detail wissen, sagen können, was auf Seite 17 im 4. Buch vorkommt oder welchen Polunder irgendwie Onkel Vernon im 3. Teil anhatte. Das nicht. Wir sind Fans. Also bitte nicht hassen, wenn wir jetzt irgendwie hier in der halben Stunde hier ein paar kleine Fehler haben, nicht irgendwas richtig einsprechen. Ich weiß, es ist irgendwie ein total emotionales Thema, aber es ist immer noch ein Film.
Ich finde es schön, dass du das so sagst, dass es ein total emotionales Thema ist. Merkt man auch sehr gut daran, dass super viele Leute gerade daran mit der Frage strugglen, ob man Harry Potter jetzt noch cool finden kann oder nicht. Darauf werden wir jetzt nicht eingehen in dieser Folge, auf diese Diskussion. Also wir sind beide sehr große Fans, wie Janik schon gesagt hat, aber wenn wir jetzt irgendwie mal was falsch sagen, dann bitte keine Hate-Nachrichten. Kleiner Fun-Fact, ich werde diese Woche noch einen Online-Harry-Potter-Escape-Room machen.
Geil.
Da werde ich vielleicht dann in meinem privaten Rahmen oder im Podcast, who knows, mal darüber berichten, wie das so war. Aber ja, Harry Potter ist und bleibt präsent in irgendeiner Form.
Dann gehen wir ans Eingemachte und reden über den 5. Teil, den Orden des Phönix. Aktuell ist das sogar mein Lieblingsteil. Lange, lange war es Teil 4. Dann habe ich aber mit dir zusammen nochmal den 5er angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund dafür war. Vielleicht war es unsere Radiosendung, aber wir haben den 5er angeguckt. Und der ist saugeil. Der ist von David Yates, aus 2007. Der hat auch danach tatsächlich alle restlichen Harry Potter Teile mitgemacht. Also hat er Regie geführt. Also ab 5, dann 6, 7, 8. Und ich finde, man merkt bei dem halt einfach total, das ist, hat einen düsteren Look. Willst du die Handlung übernehmen oder soll ich kurz?
Du darfst es gerne machen.
Ich versuche.
Würde es dir gerne in die Hand geben.
Ich versuche es. Wir haben nach Teil 4, nach der nach der Rückkehr von Voldemort haben wir immer noch einen Zaubereiminister namens Fudge, der sich nicht eingestehen will, dass Voldemort zurückgekommen ist und glaubt sogar tatsächlich, dass Dumbledore das alles nur inszeniert, um ihn als Zaubereiminister ersetzen will. Dementsprechend werden gewisse Vorkehrungen getroffen. Umbridge, wie wir oben schon oder oben, wie wir vorhin schon erwähnt haben, wird eingesetzt, wird irgendwann auch Schulrektorin. Und währenddessen muss ich halt hier Harry Potter ein bisschen mit auseinandersetzen, dass halt Voldemort da ist, dass er geplagt ist von Albträumen. Und er gründet eine sozusagen eine Dumbledore-Armee, die sich ein bisschen vorbereiten will auf das, was halt einfach kommen wird. Alle wissen, was passiert, nur Fudge und die blöde Umbridge wissen es nicht. Das kurz zusammengefasst. Was findest du gut an dem Film?
Ja, also was ich gut an dem Film finde, also ich mag es ja prinzipiell auch gerne, dass diese späteren Filme so ein bisschen düsterer werden.
Ja.
Und das gefällt mir diesem Film auch total, dass super viel darum um Harrys Kampf, inneren Kampf, also wirklich wahrsten Sinne des Wortes Kampf gegen Voldemort geht, der sich ja viel in seinem Kopf abspielt, weil Voldemort ihn ja so ein bisschen manipuliert durch die Verbindung, die sie haben. Also vorab schon mal Spoiler
ja,
für Teil 5 und vielleicht die anderen auch. Genau, also das hat mir total gut gefallen, dass man so wirklich so sieht, wie Harry darunter leidet, dass er irgendwie eine Verbindung zu Voldemort hat, weil vorher in den Teilen wusste man das halt irgendwie, aber es hat sich gar nicht so wirklich gezeigt, wie sich das auch im Zusammenspiel mit seinen Mitmenschen irgendwie äußert. Und jetzt in diesem Teil geht es ja auch wirklich darum, dass einige Eltern irgendwie SchülerInnen in Hogwarts gesagt haben, ja, mach mal nichts mit Harry, das steckt irgendwie mit Dumbledore unter einer Decke und das ist alles Quatsch und sowas, was sie über Voldemort erzählen. Und das fand ich wirklich cool, das so zu sehen und auch zu sehen, wie Harry darunter leidet. Was mir auch noch sehr gefallen hat, also ich bin ein sehr großer Fan von Luna Lovegood. Also ich finde, das ist so ein bezaubernder Charakter, weil die so herrlich merkwürdig ist und sich aber komplett wohl in ihrer Haut fühlt. Also die ist nicht so, oh nein, ich muss meine merkwürdige Seite verstecken. Die ist einfach
die
so,
ist
wie
so.
Sie ist.
Ja.
Und das finde ich mega sympathisch. Und was ich auch noch gut finde, jetzt inhaltlich, ich finde, dieser Film ist der erste Film, wo man so möglich merkt, okay, wir rollen jetzt ganz langsam auf das Endgame zu. Also man könnte jetzt natürlich auch den Punkt machen, am Ende von Teil 4 steht Voldemort wieder auf durch den Tod von Cedric Diggory. Und das ist so der Startpunkt. Aber ich finde, es fühlt sich im fünften Teil auch durch Dumbledores Armee und deren Übungen im Raum der Wünsche, fühlt sich das so an, als würde da jetzt wirklich langsam was losgehen. Auch durch die Einsicht von Fudge am Ende des Films, dass Voldemort wieder da ist.
No shit, Sherlock.
Ja, wir wollen Fudge nicht weiter shamen, der wird schon genug geschämt. Genau, das fand ich halt noch sehr cool an dem Film. Und was mir auch noch echt gut gefallen hat, Dolores Umbridge. Also es gibt wenig Charaktere, denen es so viel Spaß macht, sie zu hassen wie sie. Es ist so ein unglaublich packender und ekelhafter Bösewicht. Das macht einfach unglaublich Bock, ihr dabei zuzugucken, wie sie schrecklich ist. Und sie hat eines der besten Themes.
Ja, exakt das wollte ich sagen.
Harry Potter.
Es ist, also man muss es auch erstmal schaffen, dass man, also im Drehbuch und im Schauspiel natürlich und in der Regie, dass man dann einen Charakter so hasst, so abgrundtief hasst. Das ist eine Leistung. Also wenn man die Person hasst, dann hat der Film das geschafft, was er schaffen wollte, wenn das die Intention war. Und in dem Fall war es natürlich die Intention. Erstmal so eine Figur aufzubauen, wo man darüber jetzt noch spricht und sich die Frage stellt, ist sie schlimmer als Voldemort? Das ist schon eine Hausnummer und das haben sie ganz gut gemacht. Ich liebe den Soundtrack von ihr. Ich liebe auch den Soundtrack vom Feuerwerk von Fred und George. Die ganze Sache finde ich mega geil. Ich liebe, wie du es gesagt hast, die Tonalität, dieses Düstere, wo man merkt, jetzt geht's langsam ab. Wir hatten ja einen Teil 4, der so ein bisschen lockerer gewirkt hat irgendwie, einfach mit diesem winterlichen irgendwie, merkt man bei Teil 5, okay, langsam jetzt, Hogwarts sieht immer dunkler aus, auch die Muggelwelt.
Allein der Anfang mit den Dementoren, so da merkst du schon, okay, das ist jetzt echt nicht mehr so diese Kinderwelt, die eigentlich im dritten Teil abgeschlossen wurde, das ist jetzt halt so echt auf diesen Krieg zuläuft sozusagen.
Und ich finde halt noch, dass es eine der besten Harry Potter-Szenen überhaupt hat. Also in allen 8 Teilen. Und das ist die Szene, in der ganz am Ende, nach dem Tod von Sirius Black, sich Voldemort in den Körper von Harry Potter und in den Geist einen dringt und Harry einfach dann, ihm kann gerade keiner helfen, er liegt auf dem Boden, man sieht, wie er kämpft und ich liebe diese Szene, ich habe gerade wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Es ist einfach großartig. Wir haben einen verdammt guten Ralph Fiennes als Voldemort. Wir haben mit Bellatrix Lestrange oder wie heißt die Video aus?
Bellatrix Lestrange.
Ja, wunderbar. Eine richtig, richtig coole Figur.
Auch toll gespielt.
Mega.
Von Helena Bonham Carter.
Was ich mir nur gefragt habe, warum kriegen sie einfach mal nicht mal hin, einen guten Verteidiger für dunkle Künste aufzubauen? Es ist jedes Jahr ist da jemand Neues. Also, dass da selbst mal nicht dem Dumbledore mal auffällt, so nach Teil 3, nach Teil 4. Weil Leute, irgendwie machen wir brauchen mal eine sichere Bank. Vielleicht mache ich es jetzt erstmal eine Weile irgendwie. Oder hier, Gonagall, komm, geh mal du rüber. Wen hatten die? Im sechsten Teil haben sie doch dann Snape, oder?
Mhm. Also, warte, im ersten Teil ist es Professor Quirrell. Ja. Im zweiten ist es Gilderoy Lockhart. Ja. Im dritten ist es Remus Lupin.
Ja. Okay, der war cool, aber halt mehr wohl.
Ja. Remus Lupin war mega cool. Ich weiß gar nicht mehr, warum er das nicht mehr gemacht hat. Vierten, ich weiß nicht mehr,
was er gemacht hat. Im vierten war es der Mad-Eye Moody, aber halt nicht
Mad-Eye Moody. Stimmt, der Fake Mad-Eye Moody, ja, genau. Im fünften dann Dolores Umbridge, die einfach komplett auf Theorie gesetzt hat und nicht auf Praxis. Ja. Sechsten Snape und ja,
ich glaub, siebten
ist dann
gibt's da gar keinen
Schluss. Mehr. Ich glaube, ist es dann nicht immer noch Snape?
Wobei Snape ja auch irgendwann ein Schulleiter ist.
Auf jeden Fall, es hat stark durchgewechselt.
Das ist auch Tradition in Hogwarts eben. Diese Professorenstelle ist der Schwachpunkt. Vielleicht hätte man da ein bisschen anknüpfen müssen, vielleicht wären gewisse Dinge auch nicht passiert. Aber ansonsten, ich habe mir echt überlegt, was kann ich Schlechtes zu dem Film sagen? Und ich bin ganz ehrlich, irgendwie so gezwungen ist mir nichts eingefallen. Gibt's bei dir irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich so ein bisschen gestört oder da hätte man vielleicht noch ein bisschen dran. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist irgendwie wie Harry Potter und Cho oder wie hieß die, glaube ich, dass sie auseinandergegangen sind, weil sie ja schlussendlich eigentlich gar nichts dafür kann. Ich glaube, im Buch ist es einfach ein bisschen anders gelöst und in dem Fall wird sie einfach so fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, obwohl sie halt einfach nichts dafür kann. Das fand ich so im Nachhinein vielleicht ein bisschen unglücklich, aber meine Güte, das ist das Einzige.
Ja, was ich jetzt, also generell an Harry Potter irgendwie blöd finde, so Cho Chang an sich, also ich finde es nicht blöd, dass es die gibt. Ich finde den Namen erstmal durchaus fragwürdig und die spielt irgendwie gar nicht so eine große Rolle. So. Das finde ich so ein bisschen schade. Also ich beziehe mich jetzt auf die Filme, da ist sie halt, ihr Hauptcharakter-Trait ist irgendwie Freundin von Cedric Diggory und Love Interest von Harry und ich glaube, da steckt viel mehr in dem Charakter. Und das finde ich ein bisschen schade. Mir geht es ja tatsächlich ähnlich wie dir. Also ich habe den ja jetzt auch kürzlich, als die Kinos noch offen waren, habe ich den tatsächlich im Kino nochmal gesehen. Okay. Der lief hier in Köln in einem Kino. Und ich überlege tatsächlich, aber mir fällt, also mir ist auch in der Vorbereitung nicht eingefallen, gibt es da was mich stört an dem Film? Und also, nee.
Ist ja bei so Lieblingsfilm, also ist es nicht mein Lieblingsfilm überhaupt, aber halt einer im Harry Potter-Universum, da blendet man ja auch viel aus irgendwie und man will man will den ja auch nicht schlecht finden. Wie gesagt, also dieser Charakter von Cho, wie gesagt, das finde ich so ein bisschen unglücklich aufgelöst, aber ansonsten ist es einfach ein verdammt geiler Film und einer der besten Harry Potter-Filme, den man. Der bei mir zumindest sehr lange unterm Radar lief, aber jetzt langsam so die Appreciation bekommen hat, die er auch verdient.
Ja, das stimmt. Also so wahrscheinlich neben Der Gefangene von Azkaban ist es so mit einer der besten Filme.
Ja.
Und das Buch ist doch dieses unglaublich lange Buch, ne? Ich glaube, Orden des Phönix ist dieses unglaublich fette Buch.
Die werden immer dicker.
Ich meine, das ist das längste Harry Potter Buch.
Länger als
Teil 7? Ich meine ja.
Ich habe sie zu Hause, ich müsste es nachher mal gucken und wir lösen auf irgendwann.
Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, als ich die alle nochmal gelesen habe, dass ich während des Lesens eingeschlafen bin und meine Mutter mich dann in meinem Zimmer gefunden hat mit diesem fetten Wälzer auf dem Gesicht.
Ich habe das noch nie verstanden, wie Leute beim Lesen einschlafen können. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass du jetzt die Augen schließt und dann denke ich doch
mal. Nein, absolut nicht. Es ist keine bewusste Entscheidung, es ist so ein schleichender Prozess.
Die pennt da einfach ein, das Buch noch aufgeklappt in der Hand und ich denke mir so, hä, ich mach das doch zu, leg das weg, dreh mich um, mach hier noch da eine Bewegung.
Ich finde, das Lesen an sich ist so ein, was richtig Meditatives. Und wenn du dann die ganze Zeit anfängst zu lesen, irgendwann werden meine Augen dann schwächer und ich streng mich noch an. Aber manchmal komme ich halt nicht gegen an, dann schlafe ich einfach ein.
Das ist schön. Ich würde es auch gern können. Also, kann ich nicht.
Nee, das ist scheiße. Ich möchte abends mal, weißt du, wie lange ich schon wieder so ein Kackbuch auf meinem
blöden Was Nachttisch liest du denn gerade?
Ich lese gerade Rohstoff. Okay, ich weiß nicht, von wem es ist. Ein bekannter deutscher Autor. Olli Schulz mag den sehr gerne. Ah, ja. Meine Mutter hat mir das irgendwann mal geschenkt. Und das ist ein sehr gutes Buch, aber weil ich halt abends zum Verrecken nicht lesen kann, weil ich dann immer einschlafe und tagsüber halt nicht viel Zeit habe, liegt das da schon seit gefühlt 100 Jahren. Soll ich dir mal sagen, wie viel Zeit ich gebraucht habe für Alte weiße Männer von Sophie Passmann? Soll ich dir das mal sagen? Ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht,
also, um
das Buch zu lesen.
Wie es.
Wie es. Aber es ist ein unglaublich dicker Wälzer, da finde ich, kann man es noch irgendwie entschuldigen. Ja. Alte weiße Männer von Sophie Passmann ist ein Buch, das man eigentlich in 2 Tagen durchgelesen hat.
Ja, dann müssen wir vielleicht alle mal ein bisschen weniger Filme schauen und mehr lesen, gell? Aber es macht halt alles so Spaß, muss man mal sagen.
Schwierig, dass wir jetzt beide gerade dieses Marvel Cinematic Universe Projekt gestartet haben.
Ich wollte da immer nachfragen, wie es bei dir läuft. Weil auf Letterboxd ist tote Hose bei dir.
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt am Wochenende Iron Man 2 geguckt. Also wir bewegen uns langsam, aber stetig. Mhm. Und der Kommentar, den ich zu dem Film bekommen habe, war kurzweilig. Also nicht negativ, und in jeder Szene, in der irgendwie leicht bekleidete Frauen sinnlose Sachen machen, die eigentlich nichts für den Plot tun, schreie ich laut, das ist ein alter Film, bitte entschuldige das.
Das wird besser.
Ich glaube, dass es tatsächlich was Gutes werden kann. Und ich überlege gerade, sollen wir das nicht einfach so einer regulären Rubrik machen?
Wie läuft's?
Dass wir uns einfach so gegenseitig updaten. Ja. Wie läuft's gerade bei Marvel Cinematic Universe Rewatch? Dann schmeiße ich die Frage nämlich direkt zu dir zurück. Wie läuft's gerade bei euch? Ihr seid auf jeden Fall schnell dabei.
Wir sind sehr schnell dabei. Also das habe ich selber nicht gedacht. Aber es ist irgendwie so ein bisschen Tradition jetzt. Ich meine, was willst du ja gerade machen? Irgendwie, du kannst halt unter der Woche und auch am Wochenende, du kannst ja nicht viel machen irgendwie. Es hat ja alles dazu, was einem Spaß machen könnte. Und jetzt, wenn das Wetter auch ein bisschen kalt ist, da sitzen wir halt daheim. Und dann habe ich ja gesagt, komm Sandy, dann lass doch einfach das Ding anschauen. Und wir sind jetzt Ende Phase 2. Also wir brauchen jetzt noch, wir haben gestern Guardians of the Galaxy angeschaut. Mhm. Das heißt, 2 fehlen noch.
Wie fand sie denn so?
Also sie mag am liebsten Thor. Kelsey Breeze. da ist sie ganz, ganz happy, wenn der vorkommt. Mochte bisher Thor Dark Kingdom, also den zweiten Thor, mochte sie am liebsten. Ich mag ihn tatsächlich auch. Der ist mir jetzt aufgefallen, der hat so einen geilen Soundtrack. Der ist echt fett. Guardians of the Galaxy fand sie lustig, fand sie aber zu viel außerirdisch. Sie mag es mehr, wenn da tatsächlich Menschen sind, was ich dann auch völlig verstehen kann. Aber die glaubt, sie kommt langsam echt rein. Sie hat auch gestern gefragt, ja, ist da Iron Man auch dabei? Ah, nee, schade, ich dachte, jetzt sind wir alle dabei. Ich so, nee, komm, da kommt der nächste Avengers 2, da ist er dabei. Von dem her, wir sind auf einem guten Wege, dass wir das spätestens im Januar fertig haben. Die Buchse wahrscheinlich aber schon im Dezember.
Das freut mich tatsächlich sehr. Also, dass es so gut bei dir läuft. Ich bin ja, wie gesagt, auch guter Dinge. Ich hatte tatsächlich auch einen schönen Moment, so während wir Iron Man 2 geguckt haben, gegen Ende, taucht Happy Hogan ja nochmal aufgespielt von John Favreau, der auch der Regisseur der ersten beiden ist. Ja. Ich glaube auch vom dritten.
Nee, vom dritten nicht.
Okay. Dann, und dann habe ich gesagt, ja, der Typ, der ist übrigens auch der Regisseur. Und dann meinte meine Freundin so, Happy? Mhm. Und ich so, ja, Happy, genau. Und ich war so komplett fasziniert, dass sie sich den Namen gemerkt hat.
Ja, gut.
Das hat mich richtig gefreut.
Das ist noch eine Schwachstelle bei uns, Namen merken. Hä, wer ist denn der Ronin? Das ist der. Also, der da? Nee, das ist Thanos.
Aber kann man denn Ronin und Thanos miteinander verwechseln? Der eine ist blau und der andere ist lila.
Naja, aber bei ach so, okay, lila ist er tatsächlich in Guardians of the Galaxy noch. Es wird so die Main, die Hauptcharakter, die hat sie. Aber so ein bisschen die Feindschaft ist, merke ich. Also ich gucke das ja zum zweiten Mal an. Für mich ist es halt, ich kenne alles. Ich habe mich so dermaßen intensiv mit dem ganzen Universum beschäftigt. Ganzen Easter Eggs. Und immer wenn Stan Lee kommt, Sandy, wer ist das? Stan Lee. Ich so, komm, du weißt es jetzt hier. Das ist der Typ, der Marvel so mit aufgebaut hat. Und das ist, es macht echt Spaß, muss ich echt sagen. Es ist Unterhaltung, sehr einfache Unterhaltung. Aber ich finde, jetzt bin ich so einer, wie ich es hasse, aber in diesen Zeiten brauchen wir alles, um ein bisschen runterzukommen.
Das stimmt.
Gott, jetzt sind wir abgeschwiffen.
Das war ein kleiner, das war die neue Rubrik Neues aus dem Marvel Cinematic Universe. Ab jetzt jede Folge.
Ja.
Und jetzt gehen wir in die Endrubrik, um euch nochmal mit leicht Harry Potter-esken Sachen rauszuschmeißen. Haben wir uns mal angeschaut, was die Leute aus dem Harry Potter-Cast denn noch so gemacht haben, was wir cool finden, was ihr vielleicht kennt, vielleicht auch nicht, ja, was wir euch an die Hand geben wollen. Und da darfst du gerne starten,
ich,
wenn du
magst. Ich habe mir drei Charaktere bzw. ja, Schauspieler und Schauspielerinnen rausgesucht, bei denen ich so ein paar Filme in petto habe, die ihr vielleicht noch nicht so auf dem Schirm habt. Und ich würde beim Hauptdarsteller mal anfangen, Daniel Radcliffe. Der hat in einem Film mitgespielt, der mit zu meinen Lieblingsfilmen überhaupt gibt. Also zumindest in der letzten Dekade ist es für mich die Überraschung gewesen. Du lachst, du weißt wahrscheinlich, welchen Film ich meine.
Ja, ich weiß, welcher er kommt.
Ich meine den Schweizer Taschenmesser. Ich meine Swiss Army Man. Ein Film mit ihm und Paul Dano, ich glaube, Hoffmann spricht ihn so aus. Und das Besondere an dem Film ist, dass Daniel Radcliffe einen Toten spielt. Der ist tot in dem Film und ist der beste Freund des anderen. Und das ist natürlich eine komplette Metapher und man kann da ganz, ganz viel hinein interpretieren. Für mich ist es einfach irgendwie eine Geschichte über Freundschaft, über sich selbst hinauswachsen zu sein, sich selbst einzugestehen, wie man ist, seine Fehler irgendwie auch einzugestehen. Und der hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herz. Gibt's, weiß ich gerade nicht, wo man es gucken kann, sorry. Und von ihm noch Jungle, auch eine kleine Indie-Perle, wo er Teil einer Crew ist, die in, ich weiß gar nicht mehr in welchem Dschungel unterwegs ist, also ein bisschen Backpacker-mäßig und verloren geht und sich da so ein bisschen rauskämpfen muss, ist auch sehr, sehr spannend. Ansonsten, ich mach's kurz fertig, das hat mich letztes Jahr übelst überrascht, von Alan Rickman, leider schon verstorben, der Schauspieler von, der Snape verkörpert hat, der hat denn tatsächlich Liebe mitgespielt. Das war nicht total, das sieht natürlich ganz anders aus, nicht die schwarzen Haare, sondern ergraut, aber auch das ist ein schöner Weihnachtsfilm, beziehungsweise ein Film, den man schon bei Weihnachten gucken kann. Und Emma Watson, weiß ich nicht, ob ich dir was wegnehme, deswegen nehme ich nur einen Film. Und zwar,
besser so.
Zwar spielt die in Little Women mit eine Neuverfilmung und auch ein Film, der sich anfühlt wie so eine in eine Pferdedecke eingehüllt zu werden. Richtig ein gute Laune-Film, richtig ein Wohlfühl-Film. Da spielen ganz, ganz viele coole Leute mit. Hier Timothy Chalamet spielt mit, dann spielt
Saoirse Ronan.
Ja, und wie heißt die eine Nummer von Midsommar?
Florence Pugh. Jo,
meine Lieblingsschauspielerin aktuell. Und das Coole an dem Film ist, Emma Watson spielt mit, sie spielt aber eine Nebenrolle und das finde ich halt das Geile. Sie ist sich nicht zu schade für eine Nebenrolle, auch wenn sie locker in jedem Film eigentlich die Hauptrolle spielen könnte. Sie macht auch sowas und sie macht richtig gut.
Ja, das stimmt. Dann nehme ich den Emma Watson Stab doch direkt mal auf und nenne den Film, der von mir erwartet wird, dass ich ihn nenne. Ja. Und zwar Vielleicht lieber morgen. Natürlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, bei dem jetzt auch bald mal ein Rewatch ansteht. In dem spielt sie Sam, eine Teenagerin, eine junge Erwachsene. Eine sehr, sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte, in der sie einen sehr, sehr tollen Charakter spielt. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Dann gehe ich weiter zu Robert Pattinson. Unvergessen Cedric Diggory, eine der wohl wichtigsten Figuren mit wenigsten Screentime in Harry Potter. Robert Pattinson hat ja generell in den letzten paar Jahren irgendwie so seine Renaissance erlebt nach Twilight und ist jetzt so eine Indie-Perle, ja, schlechthin. Demnächst zu sehen in The Batman. Ja. Auf den warten wir ja wahrscheinlich alle schon. Und den Film, den ich euch aber ins Herz legen möchte, ist Der Leuchtturm. Das ist so ein Horror möchte ich ihn gar nicht so richtig nennen, so ein Psycho-Thriller-Horror-Gemisch in Schwarz-Weiß. 4:3 ist, glaube ich, auch gedreht, das Bildformat.
Mit Willem Dafoe, gell?
Mit Willem Dafoe. Es ist so eine Geschichte über zwei Leuchtturmwärter oder einen Leuchtturmwärter und seinen Assistenten, gespielt von Robert Pattinson, die halt auf so einem Stein im Meer den Leuchtturm halt pflegen müssen. Und das ist ganz toll erzählt, diese Geschichte. Ist super spannend, sehr angehäuft mit griechischer Mythologie oder Mythologie an sich und auch super vielen Interpretationsebenen. Den kann ich euch nur ans Herz legen.
Immer noch nicht gesehen.
Mach das mal. Und noch zwei ganz kurz zum Schluss. Ralph Fiennes,
muss ich glaube ich noch viel zu sagen.
Einem meiner anderen Lieblingsfilme, Schindlers Liste, spielt der Amon Goeth, heißt der, glaube ich. Ich hoffe, ich sage es richtig. Unglaublich, wie er diesen wirklich ekelhaft bösen Mann verkörpert. Und um ihm noch was Leichtes an die Hand zu geben, in Grand Budapest Hotel,
finde ich oder ihn auch Brügge super toll. Oder Brügge sehen und sterben. Und
abschließend, auch wir haben sehr, ihn nicht gesehen, gut. Noch nicht. Und abschließend möchte ich das Ganze mit Helena Bonham Carter, die kennt man, ja, die kennt man irgendwie, aber ich habe mal nachgedacht und ich habe noch gar nicht so viel mit ihr gesehen. So ein Les Miserables spielt sie noch mit, den ich nicht gesehen habe. Fight Club spielt sie mit. Und das, was ich euch aber ans Herz legen möchte, ist eine meiner aktuellen Lieblingsserien, zwar The Crown. Da spielt sie, da wechselt sie, das ist ja für alle Monarchie-Fans da draußen, da wechselt ja alle zwei Staffeln der Cast durch, um das so den Alterungsprozess verbildlichen sozusagen. Und in der dritten und vierten Staffel spielt sie Princess Margaret, also die kleine Schwester von Queen Elizabeth. Und also die Person an sich war eine sehr, sehr interessante Frau, sehr, sehr exzentrisch und sehr, sehr anders als die Queen eben. Und das wird super verkörpert von Helena Bonham Carter und ist halt so ganz was anderes als Bellatrix. Und deswegen lege ich euch das ans Herz.
Ja, wunderbar. Dann habt ihr auf jeden Fall neues Futter neben irgendwie mit dem Rewatch von Harry Potter, der vielleicht bei euch eh ansteht im Dezember. Wie gesagt, bei mir normalerweise auch, aber ich glaube, dieses Jahr wird zum ersten Mal ein MCU-Ding von dem.
Krass. Ja.
Vielleicht noch zwischendurch irgendwie Herr der Ringe und The Hobbit mal sehen, aber wir sind in Filmlaune, das freut mich. Stromberg ist gerade durch, jetzt machen wir den Tatortreiniger nochmal. Es ist gerade eine gute Zeit.
Ach, toll.
Es
ist gerade eine gute Zeit. Ich möchte... Ja. Noch ganz kurz deinen Teaser vom vorhin.
Genau.
Den du reingeschmissen hast.
Ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Das finde ich mega gut. Und deswegen bekommt ihr jetzt exklusiv Einblicke, wie jetzt ein Butterbier schmeckt von Enos.
Also ein Butterbier, das schmeckt interessant. Also ich würde nicht sagen, es schmeckt auf den ersten Schluck gut.
Ja.
Es ist sehr, sehr süß. Der Schaum, den fand ich nicht so geil.
Ah, der Schaum ist wichtig.
Und darunter dieses Getränk, da musste ich tatsächlich ein paar Schlücke nehmen. Also es schmeckt sehr süß, sehr karamellig. Also wenn man süß nicht mag, sollte man da die Finger von lassen. Schmeckt wie Karamell mit Kohlensäure. So ist das, glaube ich, eine gute Beschreibung. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber nach ein, zwei Schlücken geht das runter. Dann kann man es gut trinken.
Also auch wenn es für viele wahrscheinlich jetzt eklig ist oder eklig klingt, ich habe irgendwie trotzdem weiterhin Bock, das mal auszuprobieren.
Auf jeden Fall. Ich finde, man sollte es als Harry Potter Fan sollte man mindestens ein Butterbier getrunken haben. Nicht nach diesen blöden Rezepten online, so schmeckt Butterbier, so machst du ein eigenes Butterbier. Nein, man muss da leider irgendwie zu seiner offiziellen Stelle fahren und
nach London
dieses Butterbier holen. Nach London oder in die USA, sucht es euch aus und dann müsst ihr euch das holen.
Aber nicht jetzt, sondern erst in einem Jahr vielleicht.
Nicht jetzt.
Ja, wunderbar. Es ist mal wieder eine etwas längere Folge geworden, aber ich finde, wie wir bei uns im Medium sagen, im Radiomedium, das trägt sich. Von dem her.
Ja, wir würden beim Fernsehen jetzt sagen, geht nicht, kann man nicht machen. Das Programmslot ist jetzt voll.
Ja, okay, aber Joko und Klaas wird auch überzogen und wir Joko sind ja, man sagt ja im Podcast, wir sind das Pendant zu Joko und Klaas im Podcast, also.
Ah ja, stimmt. Die Janik und Enos. Die das Joko, und Joko und Klaas, der Podcast-Szene.
Machen wir auch so wie Janik gegen Enos oder machen wir Janik und Enos gegen? Also sind wir in einem Team?
Ich möchte gar nichts gegen machen. Ich möchte irgendwie nur mit zusammen mit Leuten.
Wir machen zusammen mit noch anderen zusammen. Also wir machen gar nicht gegen.
Genau.
Wir machen nur zusammen. Okay. Empfiehlt uns bitte bei euren Freunden, bei euren Großeltern. Hört uns mal schön an Weihnachten irgendwie am 24.
Am Essenstisch
bitte. Pfeift auf das Singen, sondern hört das und habt eine gute Zeit. Die habt ihr 100% mit uns. Und wir hören uns auch einmal in zwei Wochen zum großen Abschluss dieses Jahres zum Thema Weihnachtsfilme. Da auch wieder gerne uns auf Instagram folgen. Da bekommt ihr mit, über welche Filme wir möglicherweise reden. Und dann gibt es eine kleine Pause, aber die wird versprochen nicht so lang sein wie die jetzt von März, glaube ich, bis September. Von daher folgt uns überall, wo es geht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.